Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Es ist kurz nach 3 Uhr morgens, am 13. März 1964. Die Straßen von Kew Gardens im New Yorker Stadtteil Queens liegen still unter einer dichten Wolkendecke. Die meisten Fenster in der kleinen Wohnanlage rund um die Austin Street sind dunkel. Nur vereinzelt schimmert ein schwaches Licht durch die Vorhänge. Es ist die Art von Nacht, in der selbst der Wind schweigt und nicht zu hören ist.
Kitty parkt ihren kleinen roten Fiat auf dem Parkplatz hinter ihrem Apartmentkomplex. Sie ist gerade von ihrer Schicht in der Bar nach Hause gekommen. Ihr Tag war lang, aber Routine. Nichts, was sie auf das vorbereiten könnte, was in den nächsten Minuten passieren wird. Sie steigt aus dem Wagen, wirft ihre Tasche über die Schulter und macht sich auf den Weg zu ihrem Hauseingang, keine 30 Meter entfernt.
Doch Kitty ist nicht allein. In der Dunkelheit steht ein Mann, der sie schon seit Minuten beobachtet. Er hat keinen Grund, hier zu sein, außer dem einen. Er sucht ein Opfer. Seine Hand umklammert ein Jagdmesser, verborgen in der Tasche seines langen Mantels.
Kitty hört die Schritte hinter sich. Erst leise, dann immer schneller und schwerer. Sie dreht sich um. Dann rennt sie, zu den Lichtern der nächsten beleuchteten Straße. Aber sie ist nicht schnell genug. Der Mann stürzt sich auf sie, das Messer noch immer in der Hand.
Ein Schrei zerreißt die Nacht. Kittys Stimme hallt von den Backsteinmauern wieder. Ein Licht geht in einem der Apartments an und der Schatten einer Person erscheint am Fenster. Kitty stürzt zu Boden, schreit erneut, windet sich und versucht, den Angreifer abzuwehren.
Aus einem Fenster ruft jemand etwas. Der Angreifer hält inne, schaut sich um. Sekunden vergehen, in denen die Welt stillzustehen scheint. Dann tritt er zurück und verschwindet in die Dunkelheit.
Kitty schleppt sich mühsam auf die Beine. Ihre Atmung ist schwer. Ein Zittern durchfährt ihren Körper. Sie taumelt in Richtung ihres Hauses. Ihre Schritte sind langsam und unsicher. Sie schafft es noch bis zu einer Tür.
Doch der Mann kommt zurück. Die Nachbarschaft verfällt zurück in ihre Stille. Türen bleiben geschlossen. Fensterläden verharren unbewegt. Und Kitty? Sie hat keine Kraft mehr, um zu schreien.
Schwarze Akte.
Und mit diesem unheimlichen Intro begrüßen wir euch zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch
und mit Anne Lückmann.
Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich würde sagen, wir starten auch direkt in diesen heutigen Fall rein. Und zwar fahren mehrere Polizeiwagen an diesem Freitag, dem 13. März 1964, über den wir gerade gesprochen haben, durch die Straßen bis zum Tatort. New York City pulsiert im Boom der Nachkriegszeit. Wolkenkratzer ragen in den Himmel, das Licht der Werbetafeln am Times Square flackert unermüdlich und die U-Bahn befördert Tag für Tag Millionen Menschen durch ein Netz aus Beton.
Doch hinter dieser glitzernden Fassade liegen Schatten. Die Kriminalitätsrate steigt und in vielen Vierteln herrscht die Angst vor Überfällen und Gewalt. Nachts werden die Straßen leer und ein Gefühl der Unsicherheit breitet sich aus.
Dagegen ist die Nachbarschaft Kew Gardens im Viertel Queens ein Kontrast zum Chaos. Hier sind die Straßen gesäumt von Reihenhäusern und Apartmentkomplexen, umgeben von schmalen Grünflächen. Eine Gemeinschaft von Mittelklassefamilien und jungen Berufstätigen lebt hier in einer scheinbar sicheren Blase. Hier kennt man die Gesichter der Nachbarn, auch wenn man oft nur einen flüchtigen Gruß durchs Treppenhaus schickt.
Werbung. Werbung Ende.
Es ist still, als die Polizisten morgens um kurz vor 4 Uhr am Tatort eintreffen. Der Hinterhof eines der unscheinbaren Apartmentkomplexe ist nur spärlich beleuchtet. Die schwachen Straßenlaternen werfen flackernde Schatten auf die Backsteinwände. Blutspuren ziehen sich vom Boden über die Türschwelle eines der Häuser.
Die Eingangstür steht offen. Vor der Treppe im Gang ist der Boden blutüberströmt und an den Wänden sind blutige Fingerabdrücke zu erkennen. Die Polizei schießt Fotos und hält somit diese Szenerie hier fest. Der Krankenwagen ist gerade mit einer schwer verletzten Frau davongerast.
Eine andere junge Frau, die in dem Haus wohnt, hat den Ermittlern schon den Namen der Verletzten gegeben. Kitty. Kitty ist eine waschechte New Yorkerin. Sie wird am 7. Juli 1935 in Brooklyn geboren und heißt eigentlich Catherine. Sie wird aber von vielen nur Kitty genannt. Sie kommt aus einer italienisch-amerikanischen Familie und ist die älteste von insgesamt 5 Kindern. Ihre Mutter ist Hausfrau. Ihr Vater hat ein Textilgeschäft und verkauft unter anderem Tischdecken, Kittel und Schürzen für Restaurants.
Kitty wächst in einem Reihenhaus in der Nachbarschaft Park Slope auf. Dort wohnen viele Einwandererfamilien aus Italien und aus Irland. Sie geht auf eine Highschool, nur für Mädchen, wo sie besonders gut in Englisch und Musik ist. Kitty ist intelligent und sehr beliebt.
Und sie hat viel Humor, ist sehr sozial und mit ihren Freunden gerne am Strand oder im Park unterwegs. Ihre Freunde beschreiben Kitty als gut gelaunt und selbstbewusst. Auf Fotos lacht sie breit in die Kamera. Sie trägt Hosen und Hemden und ihre dunklen Haare sind kurz geschnitten.
Nach ihrem Abschluss an der High School will Kitty nicht aufs College gehen. Während ihre Familie im selben Jahr aus der Großstadt in einen Vorort zieht, möchte sie viel lieber in New York City bleiben. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und wohnt jetzt erstmal bei den Großeltern.
Kitty ist außerdem schon verlobt, und zwar mit Rocco. Der ist Ingenieur und Offizier in der Army. Kitty und Rocco daten sich schon, seit sie in der High School war. Mit 19 Jahren heiratet Kitty dann auch ihren Rocco. Doch die Ehe wird nicht lange halten. Nach wenigen Monaten trennen sich die beiden und lassen sich schließlich scheiden.
Kitty zieht dann in ihr eigenes Apartment in Brooklyn und arbeitet hier als Barkeeperin. Zuvor hat sie auch schon als Sekretärin gejobbt. Und die Polizei findet in ihren Akten sogar einen Eintrag zu ihr und ein Foto, einen sogenannten Mugshot. Das sind diese Fahndungsfotos einer Person von den Schultern aufwärts fotografiert. Die werden in der Regel aufgenommen, nachdem man verhaftet worden ist. Und genau so ist es bei Kitty passiert. Sie wurde 1961 wegen illegaler Wetten festgenommen. Sie hat nämlich in der Bar, wo sie arbeitet, Wetten auf Pferderennen angenommen und wurde erwischt. In den 60er Jahren war das nämlich ohne Lizenz illegal. Deswegen muss sie eine Strafe von $50 bezahlen und verliert auch ihren Job.
Sie findet aber schnell einen neuen. Sie kann sich durchsetzen und arbeitet hart als Managerin in einer Bar in Queens. In dieses Viertel zieht Kitty schließlich auch um. Sie arbeitet in F's 11th Hour Bar und vertritt den Besitzer als Managerin. Kitty ist sehr zuverlässig und gut in ihrem Job. Das zeigt auch ihr Lohn. Sie verdient etwa $750 im Monat. Das entspricht nach der Inflation heute rund $7.000. Aber Kitty spart einen Großteil des Geldes, denn sie möchte irgendwann mal ein eigenes italienisches Restaurant eröffnen. Ihr erinnert euch ja, sie hat italienische Wurzeln.
An den Wochenenden besucht Kitty ihre Familie im Vorort von New York. Sie fährt ihren jüngeren Bruder in ihrem roten Fiat durch die Gegend und erzählt Geschichten bis tief in die Nacht. Zurück in New York City verbringt sie ihre Zeit gern mit Mary Ann.
Kitty und Mary Ann treffen sich 1963 in einer Bar. Da ist Kitty 27 Jahre alt. Die beiden verlieben sich ineinander und ziehen zusammen in eine Wohnung in die Nachbarschaft Kew Gardens. Kitty, die ihre Wurzeln in New York nie aufgegeben hat, lebt jetzt mit ihrer Freundin ein bescheidenes, aber glückliches Leben.
Es ist 4 Uhr morgens, als die Polizei an der gemeinsamen Wohnungstür klopft und Mary Ann weckt. Es muss ein riesiger Schock für sie gewesen sein, dass nicht ihre Freundin Kitty von der Arbeit nach Hause kommt, sondern eben die Polizei vor ihrer Tür steht. Die nächsten Sätze sind die, die niemand hören möchte. Kitty wurde angegriffen. Sie wurde schwer verletzt. Auf dem Weg ins Krankenhaus hat man sie sogar für tot erklärt.
Mary Ann hat nicht mal Zeit, das Gesagte zu verarbeiten. Sie und die Polizisten fahren direkt gemeinsam zur Leichenhalle. Als sie Kitty dort sieht, muss sie erschüttert gewesen sein. Wie sehr, zeigt ein Zitat im Stern, als die Polizei Mary Ann wieder nach Hause fahren will. Sie antwortet nämlich, ich muss doch noch auf Kitty warten.
Für Mary Ann ist eine Welt zusammengebrochen. Auch für Kittys Familie, die im Vorort von New York von der Polizei an diesem Morgen darüber informiert wird, was passiert ist.
Währenddessen wird Kittys Leichnam untersucht. Bei der Autopsie wird festgestellt, dass Kittys Körper mehrere Stichwunden aufweist, die vermutlich von einem Messer stammen. Es gibt auch zahlreiche Abwehrspuren. Ihre Handschuhe und Hände weisen Schnittspuren auf. Die Polizei schließt daraus, dass Kitty sich heftig gegen den Angreifer gewehrt haben muss.
Als nächstes befragen die Ermittler Kittys Freundin Mary Ann. Doch es stellt sich schnell heraus, dass sie mit dem Verbrechen nichts zu tun hat. Ihr fehlt zum Beispiel ein Motiv. Die Polizisten beginnen jetzt damit, nach Zeugen zu suchen. In der engen Nachbarschaft von Kew Gardens, wo Kitty ja gelebt hat, da müssen die Menschen doch irgendwas gehört oder gesehen haben. Davon sind die Ermittler überzeugt.
Am Freitag, den 13. März 1964, nur wenige Stunden nach Kittys Tod, gehen die Ermittler von Haus zu Haus, um die Anwohnerinnen und Anwohner zu befragen. In der Polizeiakte sind insgesamt 38 Personen vermerkt. Die meisten von ihnen berichten, dass sie durch einen Schrei aus dem Schlaf gerissen wurden.
Ja, so auch Robert, der in einem Apartmenthaus gegenüber von Kittys Wohnung lebt. Er gibt an, dass er zum Fenster gegangen ist und eine Frau auf dem Bürgersteig knien sah, während ein kleiner Mann mit einem Mantel über ihr stand. Der Nachbar Robert erzählt weiter, er habe das Fenster geöffnet und den Mann dann angeschrien, er solle die Frau in Ruhe lassen. Daraufhin blickte der Mann zu ihm hoch und ist weggelaufen.
Auch in anderen Wohnungen gingen Lichter an und einige Nachbarn sind zum Fenster gegangen. Eine Frau berichtet, dass sie den Mann die Straße entlang rennen sah. Ein weiterer Zeuge sagt aus, dass er ebenfalls die Frau auf der Straße gesehen habe, die sich dann langsam in Richtung Bahnhof bewegt hat, wobei sie sich an der Hauswand abgestützt habe.
Andere Nachbarn sagen aus, sie hätten zunächst gedacht, dass es sich um ein streitendes Paar gehandelt habe oder dass sie es mit Betrunkenen zu tun gehabt hätten. Die meisten von ihnen berichten aber nur von einem Schrei. Danach sei alles wieder ruhig gewesen.
Der Zeuge Robert konnte die Frau und den Mann nach kurzer Zeit nicht mehr sehen. Er schaltet schließlich das Licht aus und geht wieder zurück ins Bett. Doch was damals keiner weiß, der Täter ist noch nicht weit weg.
Die Ermittler rekonstruieren später, dass Kitty in jener Nacht, so gegen 3 Uhr morgens, von der Arbeit in der Bar nach Hause gekommen ist. Soweit nichts Ungewöhnliches. Sie parkt ihren roten Fiat auf dem Parkplatz des Bahnhofs und macht sich auf den Weg zu ihrer Wohnung. Wie so oft nach der Arbeit. Doch sie entscheidet sich, nicht den direkten Weg hinter den Gebäuden entlang zu nehmen, sondern zur beleuchteten Straße mit den Geschäften zu gehen.
Kittys Wohnung liegt in einem Gebäudekomplex mit Läden im Erdgeschoss und Wohnungen darüber. Die Eingänge zu den Wohnungen liegen auf der Rückseite des Hauses. Kitty muss normalerweise also einen Gehweg am Bahnhof entlang gehen, der recht dunkel ist.
Ja, möglicherweise hat sie ihren Angreifer schon bemerkt und versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Sie geht also die beleuchtete Straße entlang. In der Nähe gibt es eine Bar, die zu dieser Zeit eigentlich noch geöffnet ist, und eine Telefonzelle, wo sie hätte Hilfe rufen können.
Doch an diesem Abend gab es eine Schlägerei in der Bar und sie hat deswegen bereits früher geschlossen. Die Gegend liegt also verlassen und still da. Der Angreifer holt Kitty auf Höhe eines der Geschäfte ein. Kitty schreit und weckt dadurch mehrere Nachbarn. Der Täter flüchtet dann zunächst und Kitty schleppt sich zu ihrem Wohnkomplex. In diesem Moment scheint der Täter sie aber wieder eingeholt zu haben. Weitere Schreie sind zu hören, sagen zumindest manche Nachbarn. Andere haben nichts gehört. Einige Anwohner, auch in Kittys Haus, wachen auf, schauen aus dem Fenster, sehen aber nichts und gehen daher wieder ins Bett.
Ein Nachbar, der heißt Karl, der öffnet sogar die Haustür und sieht Kitty und einen Mann im Flur. Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, ob er die Haustür tatsächlich geöffnet oder nur etwas gehört hat. Auf jeden Fall ruft er eine Freundin an und fragt sie, was er jetzt machen soll. Diese Freundin rät ihm, sich nicht einzumischen. Doch Karl, der ruft noch weitere Nachbarn an. Eine regelrechte Telefonkette startet. Schließlich wendet er sich an die Nachbarin Sophia, die ihn anbrüllt, dass er doch sofort die Polizei verständigen soll.
Karl klettert daraufhin über ein Vordach zu einer Nachbarin in eine andere Wohnung und ruft von dort die Polizei. Währenddessen rennt Sophia die Treppe hinunter zur Haustür. Sie ist eine gute Freundin von Kitty und zögert keinen Moment, um zu helfen. Als sie unten ankommt, ist der Angreifer bereits verschwunden. Kitty lebt da aber noch.
Die Nachbarin Sophia sagt später in der Dokumentation The Witness Folgendes. Ich werde nie vergessen, wie ich in die Eingangshalle kam. Es bringt mich um, daran zurückzudenken. Ihre schwarzen Lederhandschuhe waren überall zerschnitten, an beiden Händen. Ich hoffe nur, dass sie mich noch erkannt hat, dass sie wusste, sie war nicht allein.
Der Angreifer sticht mehrmals auf Kitty ein und versucht, sie zu vergewaltigen. Danach stiehlt er ihr $49 aus der Tasche und flüchtet.
Einige Zeugen erinnern sich an ein weißes Auto, einen Ford Corsair, der in der Nähe gesehen wurde. Die Ermittler werden später nach weiteren Informationen und Hinweisen suchen. Und sie bitten auch die Öffentlichkeit um Hilfe.
Am 13. März 1964, also noch am selben Tag, ist der Mord an Kitty die Titelstory einer Lokalzeitung in Queens. In der New York Times jedoch ist der Mord an Kitty am Samstag darauf nur auf Seite 26 in einer kurzen Meldung vermerkt. Ein Zeichen dafür, wie wenig Aufmerksamkeit dieser grausame Mord anfangs auf nationaler Ebene erhalten hat.
Trotzdem beginnen die Ermittler, nach und nach wichtige Puzzleteile zusammenzusetzen. Die Zeugenberichte, die Hinweise auf das weiße Auto und andere Details werfen ein erstes Licht auf den Täter. Es dauert aber noch einige Tage, bis die Polizei den entscheidenden Durchbruch erzielt. Der Fall nimmt schließlich noch eine weitere dramatische Wendung, als in Queens ein Fernseher gestohlen wird.
5 Tage nach dem Mord an Kitty wird die Polizei wegen eines Einbruchs nach Queens gerufen. Ein Mann hat beobachtet, wie jemand in einem Nachbarhaus einen Fernseher in sein Auto getragen hat. Das kam dem Mann verdächtig vor. Laut einem Sternartikel schraubt der Mann sogar die Verteilerkappe vom Auto des vermeintlichen Diebes ab, einem weißen Ford Corsair, der daraufhin nicht mehr anspringt.
Der Besitzer des Autos und vermeintliche Dieb geht einfach zu Fuß weg. Die Polizei kann ihn aber ausfindig machen. Im Kofferraum des weißen Autos finden sie 2 Fernseher und mehrere Küchengeräte. Und der Mann gibt sogar zu, dass er öfter einbricht, manchmal sogar am helllichten Tag.
Der Dieb heißt Winston und ist 29 Jahre alt. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder und einen gut bezahlten Job als Lochkartenprogrammierer. Das ist ein Beruf aus der Frühzeit der Computerentwicklung. Lochkarten wurden damals verwendet, um Programme und Daten in Computer einzugeben. Ein Lochkartenprogrammierer hatte die Aufgabe, Informationen in ein Format zu bringen, das von frühen Computern gelesen und verarbeitet werden konnte.
Winston lebt mit seiner Familie in einem Haus in Queens. Er ist nicht vorbestraft und scheint nach außen hin eigentlich ein gesetzestreuer Bürger zu sein. Abgesehen davon, dass er in ziemlich kaltem Ton von seinen Einbrüchen erzählt, als wäre das eine normale Konversation über das Wetter. Sein späterer Verteidiger sagt, dass Winston ein sehr kluger Typ sei. Er hätte einen IQ von 135, aber er sei auch manipulativ.
Während Winstons Befragung erinnert sich die Polizei an den Mord an Kitty, bei dem Zeugen ein weißes Auto gesehen haben wollen. Genau wie das, was Winston fährt. Auch die Beschreibung des Verdächtigen im Mordfall Kitty, ein schlanker Mann in einem Übermantel, passt auf Winston. Die Polizei verbindet also beides miteinander und fragt Winston einfach mal danach. Und der gesteht direkt.
Ja, Winston erzählt, dass er nicht nur Kitty, sondern auch 2 weitere Frauen getötet habe. Er gesteht einfach den Mord an der 15-jährigen Barbara und den Mord an der 24-jährigen Annie May, die er laut eigener Aussage erschossen und vergewaltigt habe. Aus unseren Quellen geht hervor, dass Winston ganz frei über die Morde spricht, auch über Kitty.
Er sagt aus, dass er am Donnerstagabend, am 12. März 1964, der Nacht des Mordes, von der Arbeit nach Hause kam und die Kinder ins Bett gebracht hat. Er habe sich dann vor den Fernseher gesetzt und hatte auf einmal das Bedürfnis, eine Frau zu töten. So erzählte er es der Polizei. Wir zitieren, ich wollte eine finden, die allein ist. 2 Mädchen zusammen wäre nicht gegangen. Wenn sie mit einem Mann unterwegs war, ging's auch nicht. Ich dachte, ich fahre einfach nach Mitternacht herum und gucke, ob's klappt.
Wow, was für eine Aussage. Er fährt also durch die Gegend und kommt an der Bar in Queens vorbei, in der Kitty arbeitet. Kitty hat gerade Feierabend gemacht, ruft ihrem Kollegen noch eine gute Nacht zu und verabschiedet sich von ihm. Es ist der Moment, als sie in ihren roten Fiat steigt, in dem Winston sie sieht. Er fährt ihr also hinterher. Kitty fährt mehr als eine halbe Stunde, bis sie in eine ruhige und dunkle Nachbarschaft einbiegt. Genau darauf habe Winston gehofft, sagt er später den Ermittlern.
Durch Winstons Geständnis kann die Polizei rekonstruieren, was am Freitag, dem 13. März, wirklich passiert ist. Kitty parkt ihr Auto auf dem Parkplatz und steigt aus. Vielleicht hat sie gemerkt, dass sie von einem weißen Auto verfolgt wird, was jetzt an einer Bushaltestelle an der Straße hält. Kitty geht, wie ihr schon wisst, nicht direkt zu ihrer Wohnung, sondern läuft die gut beleuchtete Straße entlang. Laut Winston ist Kitty sofort losgerannt. Winston läuft ihr hinterher. Und leider ist er schneller als sie.
Er holt Kitty vor einem Buchladen ein und hat bereits ein Jagdmesser in der Hand. Er sticht ihr zweimal in den Rücken. Kitty schreit daraufhin auf. Sie ruft um Hilfe und dass sie verwundet worden ist. Einige Nachbarn schrecken dadurch aus dem Schlaf. Der Nachbar Robert sieht die beiden dann ja auf der Straße und ruft noch aus dem Fenster. Und deswegen lässt Winston ja von Kitty ab und rennt zu seinem Auto zurück.
Kitty bleibt auf dem Bürgersteig zurück. Sie schafft es irgendwie, auf die Füße zu kommen und geht die Straße zurück in Richtung Bahnhof. Sie geht um das Gebäude herum zu den Eingängen des Apartmentkomplexes. Sie schafft es bis zum zweiten Eingang und zur Tür. Daraufhin bricht sie aber dahinter in dem kleinen Foyer zusammen.
Winston wartet währenddessen in seinem Auto. Er wartet, ob die Polizei kommt. Ein paar Minuten später, als er glaubt, dass das Risiko vorbei ist, da steigt er wieder aus. Er hat sich die Wollmütze vom Kopf gezogen und sich stattdessen eine Fedora aufgesetzt, also so einen Filzhut mit bunter Feder. Er geht zurück und sucht die Gegend nach Kitty ab. Er geht zuerst zum Tatort, dann in den Bahnhof und über den Parkplatz. Danach geht er den unbeleuchteten Gehweg entlang bis zu den Eingängen der Wohnkomplexe.
Er öffnet die erste Tür. Dann öffnet er die Tür des zweiten Apartmenthauses. Dort findet er Kitty schließlich im Foyer. Diesmal lässt er keine Gnade walten und tötet sie mit mehreren weiteren Messerstichen. Er versucht sie sogar zu vergewaltigen. Winston erzählt, dass er dabei eine Tür im Flur gehört, aber niemanden gesehen habe. Er stiehlt Kitty das Geld aus der Tasche und flieht.
Winston erzählt später, dass er sich sicher war, dass niemand die Polizei ruft. Aus seiner Vernehmung ist Folgendes zu entnehmen, ich zitiere: Oh, ich wusste, dass sie nichts unternehmen würden. Das machen die Leute nie. Um diese Uhrzeit wollen sie einfach zurück ins Bett.
Das schreibt auch die New York Times, 2 Wochen nach dem Mord so ähnlich, in einem Artikel auf der Titelseite. Der Beitrag vom 27. März 1964 erschüttert die Welt. Da steht: 37 Augenzeugen eines Mordes riefen nicht die Polizei. Apathie angesichts erstochener Frau in Queens schockt Inspektor. Und ja, im Titel schreibt die Zeitung von 37 Augenzeugen. Aber dazu später mehr. Der Mord an Kitty ist nicht länger einer von vielen Todesfällen in New York City, er ist auf der Titelseite. Und die Geschichte fokussiert sich weder auf Kitty noch auf ihren Mörder, sondern auf ihre Nachbarn.
Die New York Times schreibt im Artikel, dass sich 38 Menschen in Queens passiv verhalten hätten, als ein Mann, nämlich Winston, über eine halbe Stunde hinweg Kitty verfolgt und sie 3-mal angegriffen habe. 2 Tage später veröffentlicht Life Magazine ein weiteres Essay. In dem geht es ebenfalls um tatenlose Nachbarn. Der Artikel prägt eine Geschichte von sogenannter urbaner Apathie, die bis heute immer wieder aufgegriffen wird.
Die Berichterstattung suggeriert, dass diese 38 Menschen das Verbrechen aus sicherer Entfernung beobachtet haben und niemand die Polizei gerufen hat. Die Zeitung präsentiert das Bild einer Nachbarschaft, die tatenlos zusieht, während ein so brutales Verbrechen vor ihren Augen stattfindet.
Diese moralische Frage, nämlich warum hat niemand geholfen, die sorgt damals für riesige Diskussionen über die Verantwortung der Gesellschaft und den vermeintlichen Egoismus in großen Städten. Das Problem dabei ist, dass die Geschichte nicht überprüft wird. Sie kommt ja schließlich von der New York Times, der größten Zeitung mit unerschütterlicher Autorität. Einem sogenannten Zeugen wird in dem Artikel eine Aussage zugeschrieben, und zwar: Ich wollte da nicht reingezogen werden. Dieser Satz, der nie verifiziert wurde, ist jetzt zum Symbol für die Gleichgültigkeit der städtischen Gesellschaft geworden.
Die New York Times schreibt auch von 3 Angriffen auf Kitty, obwohl es nur zwei waren. Auch die Zahl der Zeugen ist mehr als fraglich. In der Überschrift schreibt die Zeitung von 37, im Artikel geht es aber um 38 Zeugen. Abe Rosenthal, der als Herausgeber der New York Times eng in der Berichterstattung involviert war, erklärt später in der Doku The Witness, ich kann nicht bei Gott schwören, dass es 38 Leute waren. Einige sagen, es waren mehr. Andere sagen, es waren weniger.
Abe Rosenthal wird damals bei einem gemeinsamen Mittagessen mit dem Polizeichef auf die Geschichte aufmerksam. Der Polizeichef will ihn von einem Mord ablenken, in dem zwei unterschiedliche Verdächtige gestanden haben. Bei der Story will Abe Rosenthal nämlich eigentlich nachhaken. Der Polizeichef erzählt ihm stattdessen von Kittys Mordfall und den untätigen Nachbarn.
Der Journalist Kevin Cook, der das Buch Kitty, The Murder, The Bystanders, The Crime That Changed America geschrieben hat, schreibt, dass der Polizeichef gedankenlos Falschinformationen weitergegeben hat. Der Polizeichef soll Abe Rosenthal gesagt haben, Kumpel, diese Geschichte aus Queens ist eine für die Geschichtsbücher. 38 Zeugen.
Ja, und kurz darauf steht dann in der New York Times der Satz, mehr als eine halbe Stunde lang beobachteten 38 anständige, gesetzestreue Bürger in Queens, wie ein Mörder eine Frau in Kew Gardens verfolgte und erstach. 3 Monate nach dem Mord an Kitty schreibt Abe Rosenthal sogar ein Buch über den Fall.
Der wahre Ursprung dieser Zahl 38 ist aber nicht klar. In der Polizeiakte stehen laut New York Post sogar 49 Zeugen in insgesamt 38 Einträgen. Diese Menschen wollen in der Nacht etwas gehört haben. Zum Beispiel Kittys markerschütternden Schrei beim ersten Angriff. Sie haben aber das tatsächliche Verbrechen nicht gesehen.
Laut der Zeitung ist diese Aufzählung außerdem unvollständig, weil zum Beispiel Schlüsselzeugen fehlen würden. Der Autor Cook glaubt, dass jemand bei der Polizei die Einträge über Befragung und Zeugen in der Akte zusammengerechnet und diese Information dann an den Polizeichef weitergegeben hat und so die Zahl der Zeugen zustande gekommen ist. Er sagt, ein unschuldiger Fehler, möglicherweise in Eile gemacht, ein Schreibfehler.
Das hinterfragt in den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren aber niemand. Im Gegenteil. In den Jahrzehnten verbreitet sich die Geschichte weiter. Radiostationen, Fernsehsender, Psychologen und andere Experten greifen diese Apathie der Nachbarn auf und wiederholen die Erzählung. Das liegt wahrscheinlich, wie wir vorhin schon erwähnt haben, an der Autorität der New York Times, die niemand hinterfragt. Auf der anderen Seite liegt es sicher auch an der Tatsache, dass sich die Geschichte einfach sehr gut verkauft.
Die Reaktion der Nachbarn regt darüber hinaus auch psychologische Forschung an. 1968 führen Bibb Latney und John Darley eine Studie durch und formulieren den sogenannten Bystander-Effekt. Der besagt, dass in einer Notfallsituation die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass eine Person eingreift, je mehr Menschen anwesend sind. Die Theorie geht davon aus, dass Menschen glauben, jemand anderes werde schon handeln. Was dann dazu führt, dass schlussendlich niemand hilft. Der Mord an Kitty soll das Paradebeispiel für diesen Effekt sein.
Neuere Studien haben das aber widerlegt. 2019 analysierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Videomaterial öffentlicher Überwachungskameras aus Städten wie Amsterdam, Kapstadt und Lancaster. Dabei fanden sie heraus, dass in 9 von 10 Fällen die Leute tatsächlich eingriffen, um zu helfen. Diese Studie legt nahe, dass Menschen hilfsbereiter sind, als es oft wahrgenommen wird und dass die Situation in New York City möglicherweise nicht so eindeutig war. Die Realität der Reaktion der Nachbarn war viel komplexer.
Die Kriminalpsychologin Dr. Lydia Benecke hat Kittys Fall für das ZDF analysiert und erklärt dort auch den Bystander-Effekt mit 5 Entscheidungsstufen, die vorher durchlaufen werden.
Stufe 1. Das Ereignis bemerken. Das haben ja viele Zeugen in Kittys Fall gemacht. Ihr Schrei weckt die Nachbarn, die aus dem Fenster schauen und hören, wie sie um Hilfe ruft.
Stufe 2. Einen Notfall wahrnehmen. Einige Zeugen sehen den Täter Winston dann ja weglaufen. Außerdem geht Kitty ebenfalls vom Tatort weg, die Straße entlang. Das heißt, viele Zeugen erkennen nicht, dass es wirklich einen Notfall gibt. Es ist dunkel. Niemand sieht, dass Kitty verletzt ist. Sobald sie hinter dem Haus ist, sieht niemand den zweiten Angriff auf Kitty. Viele Zeugen scheitern also schon bei der zweiten Stufe, einen Notfall überhaupt wahrzunehmen.
Stufe 3. Verantwortung übernehmen.
Stufe 4. Entscheiden, zu helfen.
Und Stufe 5. Helfen.
Eine Zeugin, die alle Stufen durchlaufen hat, ist ja Nachbarin Sophia. Als sie von dem Angriff auf Kitty hört, rennt sie sofort zu ihr und ist bei ihr, als sie im Sterben liegt.
Anders war das beim Zeugen Karl, einem anderen Nachbarn von Kitty. Er hört die Schreie und öffnet die Haustür. Er sieht, wie Winston Kitty angreift, kann sich aber nicht überwinden, einzugreifen. Stattdessen sucht er Rat bei anderen Nachbarn, bevor er endlich die Polizei ruft. Erst als eine Nachbarin ihn dazu drängt, die Polizei zu alarmieren, tut er es. Allerdings viel zu spät, um Kitty zu retten. Karl sagt den Ermittlern, laut dem New York Times-Artikel später, dass er nicht reingezogen werden wollte.
Seine Angst habe aber tiefere Wurzeln, schreibt zum Beispiel auch der Stern. Karl ist homosexuell und in den 60er Jahren war Homosexualität nicht nur gesellschaftlich stigmatisiert, sondern auch gesetzlich verboten. Nur 3 Monate vor Kittys Ermordung veröffentlichte die New York Times einen Artikel, in dem es um die Zunahme offener Homosexualität in der Stadt geht und dass diese Anlass zur Sorge geben würde, so schreibt es die Zeitung.
Solche Berichte schüren Vorurteile und verstärken die Ausgrenzung. Polizeigewalt gegenüber LGBTQ+-Personen ist damals ziemlich verbreitet und viele Homosexuelle werden in New York City schikaniert. Es gibt zum Beispiel Razzien in Bars und Lokalen. Karl hat offenbar Angst, selbst ins Visier der Polizei zu geraten, wenn er sie verständigt. Daher hält er sich zurück.
Auch Zeuge Joseph, ein Assistent des Hausmeisters im Gebäude gegenüber von Kitty, greift nicht ein. Er hatte eine klare Sicht auf den ersten Angriff. Er arbeitet an dem Abend in der Lobby des Gebäudes und kann die Straße und den Tatort einsehen. Aber statt zu handeln, denkt er kurz darüber nach, einen Baseballschläger zu holen und legt sich stattdessen aber in seiner Wohnung zum Schlafen hin. Es gibt auch Berichte, dass Joseph später in der Nacht zwar die Polizei anrief, aber das nach einer sehr langen Zeit gemacht hat, also viel zu spät.
Werbung. Werbung Ende.
Kittys Bruder Bill macht sich in der Doku The Witness auf die Suche nach den Zeugen und kritisiert nicht nur das Verhalten der Nachbarn, sondern auch die Rolle der Medien, die eine verzerrte und unvollständige Geschichte präsentiert haben. Er findet keine 38 Zeugen, sondern nur die Akte der Polizei mit 38 Namen von Leuten, von denen die meisten nur einen ersten Schrei gehört haben.
Kittys Bruder Bill macht für die Doku zum Beispiel eine Frau ausfindig, die sagt, dass sie entgegen den Berichten sehr wohl die Polizei verständigt habe. Die Ermittler am Telefon hätten ihr aber gesagt, dass schon Anrufe eingegangen seien. Auch die New York Post berichtet von einem 14 Jahre alten Jungen, der nachts wach geworden ist und seinem Vater Bescheid gegeben hat. Der wiederum sagt, er habe die Polizei angerufen. In den Polizeiakten sind aber keine Anrufe vermerkt. Nur der Anruf von Karl, nachdem Winston allerdings schon weg war.
Und an der Stelle sei nochmal angemerkt, dass es im Jahr 1964 keine Notrufnummer 911 gab. Um die Polizei anzurufen, brauchte man die direkte Durchwahl der Polizeiwache und musste manchmal auch über eine Vermittlungsstelle weitergeleitet werden. Auch das stellt damals also noch eine zusätzliche Hürde dar. Ist aber natürlich kein Grund, nicht zu helfen.
Die Doku The Witness zeigt, wie komplex die Reaktion der Nachbarn tatsächlich waren und wie einige von ihnen tatsächlich versucht haben zu helfen, wenn auch nicht immer erfolgreich oder sofort. Die Welt schreibt später, dass es sich in Kittys Mordfall nicht um einen Fall von unterlassener Hilfeleistung, sondern um einen Fall von schlechtem Journalismus gehandelt habe. Da es trotzdem mindestens 2 Männer gab, die zu spät bzw. gar nicht gehandelt haben, obwohl sie wussten, was passiert war, ist es vermutlich beides.
In den meisten Bundesstaaten in den USA gibt es übrigens kein allgemeines Gesetz, jemandem in Not zu helfen. Das bedeutet, dass in vielen Teilen der USA Personen nicht strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie keine Hilfe leisten. Selbst wenn sie in der Lage wären, das zu tun. In Deutschland ist unterlassene Hilfeleistung allerdings eine Straftat. Das Gesetz sieht vor, dass jede Bürgerin und jeder Bürger verpflichtet ist, in einer Notsituation Hilfe zu leisten, sofern das zumutbar ist.
Aber zurück ins Jahr 1964. Nur wenige Wochen nach dem Mord an Kitty findet der Prozess gegen Winston statt. Während des Prozesses werden insgesamt 5 Zeugen angehört, die den Mord aus der Ferne miterlebt bzw. gehört haben. 5 zentrale Zeugen, darunter die Nachbarn Robert und Sophia, die ihr geholfen haben. Aber auch Zeugen, die es nicht gemacht haben, weil sie die Situation falsch eingeschätzt haben.
Sie berichten, dass sie entweder nur Schreie gehört oder flüchtige Eindrücke von dem Geschehen erlangt, aber keine konkreten Details des Verbrechens gesehen haben. Eine Frau beschreibt, wie sie in der Nacht von den Schreien von Kitty geweckt wurde, aber nichts tat, weil sie keine akute Gefahr sah. Erst als sie das zweite Mal von Schreien geweckt wurde, hörte sie Kittys verzweifelte Rufe um Hilfe. Aber auch dann tat die Frau nichts weiter.
Ein anderer Zeuge sagt, er habe gezögert. Er wollte die Polizei rufen, aber er wurde von seiner Frau zurückgehalten, weil sie dachte, dass schon genug Leute die Polizei alarmiert haben.
Die Staatsanwaltschaft konzentriert sich darauf, Winston als brutalen Mörder darzustellen. Die Rolle der Zeugen wird im Prozess nicht weiter thematisiert. Auch Kittys persönliche Umstände, wie zum Beispiel ihre Beziehung zu ihrer Freundin Mary Ann, wird nicht erwähnt. Oder ihre Vorstrafe, dass sie illegale Wetten angenommen hat. Das ist alles Teil der Taktik, die Jury auf den Täter zu fokussieren und nicht auf die komplexen Fragen rund um die Zeugen und deren gesellschaftliche Verantwortung.
Am 15. Juni 1964, 3 Monate nach dem Mord an Kitty, fällt das Urteil. Das Geschworenengericht erklärt Winston für schuldig und verurteilt ihn zum Tode. Trotz des klaren Urteils geht er in Berufung. Gute 3 Jahre später, 1967, wird das Todesurteil schließlich in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Warum das so gemacht wurde, das haben die Quellen leider nicht hergegeben.
Doch das Ende von Winstons krimineller Laufbahn ist noch nicht erreicht. 1968, 4 Jahre nachdem er ins Gefängnis gekommen ist, muss er operiert werden. Nach der OP kann er aus dem Krankenhaus, in dem er untergebracht war, fliehen. 4 Tage lang ist er auf Flucht, begeht mehrere Einbrüche und vergewaltigt eine Frau. Er wird schließlich vom FBI gefasst. Vorher nimmt er aber noch eine Mutter und ihre Tochter als Geiseln. Erst durch die Verhandlungen eines Vermittlers gibt Winston auf und kommt zurück ins Gefängnis.
Im Jahr 1977, als Winston schon 13 Jahre im Gefängnis sitzt, da veröffentlicht die New York Times ein Essay von ihm mit dem Titel »Heute bin ich ein Mann, der von Nutzen sein will«. Darin schreibt Winston, dass das Verbrechen an Kitty furchtbar gewesen sei, aber dass es der Gesellschaft auch einen Dienst erwiesen habe, wie er schreibt. Indem es Menschen dazu dränge, in Notfällen Verantwortung zu übernehmen und einzugreifen. Er lobte die Zeitung dafür, dass sie die Öffentlichkeit aufgerüttelt hat und die Bedeutung von Zivilcourage betonte. Der Artikel stößt natürlich bei vielen Leuten auf Kritik.
Auch Kittys Bruder Bill versucht für seine Doku mit Winston Kontakt aufzunehmen, um über den Mord zu sprechen. Winston lehnt das ab und schickt Bill einen Brief aus dem Gefängnis. Winston schreibt, dass er lediglich als Getaway-Driver dabei war, also das Fluchtauto für den wahren Täter gefahren habe. Seine Versuche, sich selbst als unschuldig darzustellen, stoßen bei Bill und seiner Familie natürlich auf Unverständnis.
Der Mord an Kitty ist mittlerweile zum Sinnbild für gesellschaftliche Gleichgültigkeit geworden. Er hat den Begriff des Zuschauereffekts oder, wie wir vorhin schon gesagt haben, Bystander-Effekt inspiriert. Was vor allem für die Anwohnerinnen und Anwohner in der Nachbarschaft in Kew Gardens große Auswirkungen hatte. Sie wurden als gleichgültige Zuschauende eines grausamen Verbrechens wahrgenommen. Über Jahre hinweg kamen Journalistinnen und Journalisten an den Jahrestagen des Mordes ins Viertel, um nach den Zeugen zu suchen. Die Nachbarn wurden durch die Öffentlichkeit negativ stigmatisiert und der Ruf des Viertels hat auch darunter gelitten.
Über Kittys Fall wurde und wird immer noch weltweit berichtet. Der Mord hat psychologische und sozialwissenschaftliche Forschung beeinflusst. Sogar der ehemalige US-Präsident Bill Clinton griff den Fall in einer Rede auf, um auf die Verantwortung jedes Einzelnen hinzuweisen.
Der Fall hat aber auch zu gesellschaftlichen Reformen geführt. Zum Beispiel die Einführung der einheitlichen Notrufnummer 911 und der Einführung bestimmter Gesetze, die Zivilcourage fördern. Diese Gesetze schützen Personen davor, die Hilfe leisten, selbst verklagt zu werden. Falls ihre Hilfe nicht erfolgreich ist oder unbeabsichtigte Schäden verursacht. Diese Gesetze sollen also vermeiden, dass Menschen aus Angst nicht helfen.
Mittlerweile gibt es auch mehr kritische Stimmen, die ein differenziertes Licht auf die Geschichte rund um die Zeugen werfen. Die Medien haben den Mythos von 38 untätigen Zeugen stark übertrieben. Das findet auch Kittys Bruder Bill bei seiner Recherche für die Doku The Witness heraus.
Auch Bill selbst wurde durch den Mord an seiner Schwester stark geprägt. Er erzählt davon, wie er bis zu der Doku immer an die Geschichte der Leute geglaubt hat, die seiner Schwester nicht geholfen haben. Er selbst wollte nach der Highschool Verantwortung übernehmen. Er hat sich deswegen freiwillig für den Vietnamkrieg gemeldet. Und als wäre der Tod seiner Schwester nicht schon traumatisch genug für ihn gewesen, hat er im Krieg auch noch beide Beine verloren.
Der Mord an Kitty und seine Folgen werfen bis heute wichtige Fragen über menschliches Verhalten und gesellschaftliche Verantwortung auf. Der Fall ist eine Erinnerung für die Notwendigkeit, Zivilcourage zu zeigen und aktiv zu handeln, wenn jemand in Gefahr ist. Doch die Geschichte zeigt auch, wie komplex die Wahrheit hinter manchen Ereignissen sein kann und wie leicht die Medien die Realität verzerren können, um eine größere Story zu erzählen.
Kittys Mörder Winston ist im Jahr 2016 im Alter von 81 Jahren im Gefängnis gestorben. Doch die Diskussionen, die Kittys tragischen Tod angestoßen hat, die leben natürlich weiter.
Die gesamte Wahrheit über diese Nacht wird wohl nie jemand erfahren. Was wir jedoch aus dem Fall lernen können, ist die Bedeutung von Empathie, Mut und Verantwortung in einer Gesellschaft, die immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert wird.
Wie krass das ist, dass Winston so tut, als hätte er mit dem Mord an Kitty auch noch was Gutes für die Gesellschaft getan. Also das ist ja wirklich ekelhaft, oder?
Jedes Mal, wenn ich irgendwie sowas höre, dass, keine Ahnung, Serienmörder, generell Mörder, dem Ganzen noch versuchen, einen positiven Spin zu geben, kriege ich auch jedes Mal das Kotzen, wenn ich das lese, bin ich ehrlich. Ich habe mich aber auch gefragt bei ihm, weil wer, also zumindest sein Verteidiger hat ja gesagt, dass er so super schlau ist,
ja.
Aber eben auch manipulativ. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, finde ich, ist besonders dieser manipulative Aspekt. Aber dass er dann halt damals auch zugegeben hat, ja, ich habe sie umgebracht und ich habe auch noch zwei andere umgebracht.
Ja.
Wenn du so schlau bist, also irgendwie, das checke ich nicht.
Ja, aber spricht ja auch dann schon fast wieder dafür, dass er wirklich glaubt, er würde irgendwas Gutes tun, oder? Also, dass er die eine Sache mit den Morden dann so erzählt, aber vielleicht wirklich glaubt, dass er damit irgendwas Positives in der Welt hinterlässt. Also, ja, wir schauen uns auch gerade an und wissen gar nicht, wie wir das kommentieren sollen, weil das einfach so bescheuert ist.
Audiokommentar, ich war gerade einfach komplett fassungslos. Ich wusste null, was ich sagen soll. So. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Er hat sich das so ein bisschen zusammengeschustert. Trotzdem, also, nee, da gibt's gar nichts schön zu reden. Absolut gar nicht.
Gar nicht. Und ja, die Frage, die ja hier wirklich im Zentrum dieses Falls steht, hast du schon mal eine ähnliche Situation erlebt wie die Nachbarn? Also, dass du irgendwas mitbekommen hast, wie jemandem ja Gewalt angetan wurde oder so und du vielleicht, also vielleicht nochmal anders gesagt, wenn man jetzt unserem Fall zugehört hat, dann verfällt man, glaube ich, schnell in diese Haltung, warum haben die nicht geholfen, geht ja gar nicht, ich hätte sofort geholfen, so. Vielleicht lehne ich mich ein Stück aus dem Fenster, aber ich glaube, wenn man selbst in dieser Situation ist, in der Situation der Nachbarn, ist das, glaube ich, nicht immer so einfach. Also klar, wenn du was hörst und was siehst, denke ich mir auch, jo, ruf doch zumindest die Polizei, so. Aber ja, wenn ich ganz ehrlich bin und vielleicht nur in Anführungsstrichen etwas höre in meinem Mietshaus, weiß ich nicht, ob ich sofort die Polizei anrufen würde, oder? Wie geht's dir?
Finde ich ehrlich gesagt eine gute Frage, die habe ich mir am Ende tatsächlich auch noch gestellt und habe versucht, so ein paar Memories so zu unlocken, so in der Vergangenheit zu gucken, wo habe ich vielleicht mal geholfen und wo nicht irgendwie, ne? Weil ich glaube, das passiert auch häufiger, als man denkt, also dass man eben nicht hilft. Ich habe jetzt nur gerade eben so daran gedacht, wenn ich jetzt in den Öffis unterwegs bin. Hier in Berlin passiert es ja ständig, dass jemand irgendwie Hilfe braucht. Ne?
Ja.
Es sind Kleinigkeiten nur, ne? Jemand braucht Wechselgeld, jemand, hat man natürlich auch schon gesehen, fällt irgendwie ganz böse hin so. Und ich muss sagen, ich bin jemand, der halt leider fast immer mit Kopfhörern unterwegs ist.
Ja.
Und deswegen auch eigentlich fast immer verzögert reagiert. Und das ist dann diese Tickenzeit, der dann zu viel Zeit kostet manchmal. Und um das so ein bisschen darauf umzumünzen, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, ne? Was passiert, wenn wir so eine Wand weiter auch was hören?
Ja.
Dann versucht man sich das ja erstmal irgendwie schön zu reden. Ja, nee, die streiten nicht, nee, die werfen da jetzt nicht die Tassen an die Wand so, sondern da ist einfach der Person irgendwas runtergefallen und alles ist gut. Ich glaube, 80% von uns, auch die jetzt alle zuhören, sind wahrscheinlich eher so veranlagt, das ein bisschen schön zu reden. Deswegen, ich will da auch überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil, wie gesagt, ich sehe das bei mir ganz ähnlich. Wie gesagt, ne, bei mir ist es oft so eine verzögerte Reaktion und dann helfe ich. Manchmal ist es leider dann aber auch dann doch halt eben ein Ticken zu langsam. Aber sich dessen halt einfach bewusst werden, daran arbeiten, I don't know. Aber auf jeden Fall, so wie du gesagt hast, ne, jetzt nicht so vorwurfsvoll sein gegenüber den Menschen.
Ja, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du gerade in deiner Wohnung bist und etwas in der Nachbarwohnung hörst oder ob du, um bei deinem U-Bahn-Beispiel zu bleiben oder öffentliche Verkehrsmittel, da bist du dem ja ausgeliefert. Also sagen wir mal, da rastet jemand aus, hat vielleicht auch ein Messer dabei oder so. Da musst du in dem Moment ja sogar Angst um dich selbst haben. Haben wir ja leider schon auch oft in den Medien lesen müssen, dass derjenige, der hilft, dann auch noch verletzt wird. Und damit möchte ich jetzt hier nicht dazu aufrufen, nicht zu helfen. Im Gegenteil. Aber man muss trotzdem natürlich aufpassen in solchen Situationen, dass man sich selbst ja nicht auch noch der Gefahr irgendwie hingibt. Also das ist halt voll schwer. Man muss jedes Mal irgendwie ausloten, bin ich jetzt gerade damit auch in der allergrößten Gefahr? Kann ich trotzdem irgendwas tun? Also kein Aufruf, hier wegzuschauen. Natürlich im Gegenteil. Es ist was anderes, wie im Fall von Kittys Nachbarn, ob du etwas hörst, ob du was siehst, ob du in deinen geschützten vier Wänden bist und in Anführungsstrichen nur die Polizei anrufen musst. So ist nochmal, ja, einen großen Unterschied. Und auch dieser Bystander-Effekt, ne, irgendwie ergibt der für mich auch Sinn, muss ich dir sagen. Also auch wenn es, ne, widerlegt wurde, aber irgendwie ist es für mich auch schon fast logisch. Wenn du eine große Gruppe hast, dann denkst du so, jo, irgendwer wird hier schon was machen. Also kann ich auch irgendwie verstehen.
Ich muss auch sagen, ich habe auch was Neues gelernt heute dadurch, weil diesen Bystander-Effekt, bin ich der Meinung, haben wir damals im Studium sogar noch so gelernt.
Ah, ja?
Ne? Also dass es halt State of the Art ist, I don't know. Aber deswegen, von dem Ding bin ich auch wirklich die ganze Zeit so ausgegangen. Und dass es so ist, und habe es mir so auch immer halt voll oft erklärt, weil wir natürlich dann auch in der Uni darüber diskutiert haben. Und was ich auch noch gedacht hatte, was ja die eine Frau zu ihrem Mann gesagt hat, so, ach, da rufen schon genügend an, das finde ich ist auch super, super wichtig, weil ist doch vollkommen egal, ob da die Leitungen glühen. Klar, das kann auch bei gewissen Fällen, ne, bei vermissten Fällen, wenn dann da welche anrufen und so Fake-Anrufe machen von wegen, hör, ja, ich weiß, wo die Person ist. Sowas meine ich jetzt gar nicht, ne? Aber wirklich, wenn du, so wie in dem Fall, da was hast, dann kann es absolut gar nicht schaden, weil dann steigt ja einfach nur dieser Fall, den da die Leute sehen, einfach in der Priorität bei der Polizei weiter nach oben. Und das kann ja nur helfen. Also ja, Vollkommen egal, ob 5 deiner Nachbarn angerufen haben oder nicht. Das finde ich zum Beispiel auch nochmal wichtig zu sagen.
Gutes Beispiel, das verstehe ich nämlich überhaupt gar nicht, weil diese Frau kann das gar nicht wissen, wer von ihren Nachbarn schon angerufen hat. Es sei denn, eine andere Person sagt ihr, hey, ich habe es schon gemeldet. Dann okay, aber in dem Fall wusste die das ja einfach gar nicht, ne? Dann lass doch deinen Mann da anrufen, alles cool. So.
Ich bin überrascht, wie viele bei so einem eigentlich abgeschlossenen Fall, wie viele Gedanken wir dazu ehrlich gesagt haben. Deswegen, in dem Fall, auch hier wieder, würde es mich sehr interessieren, auch was wir vorhin, oder in dem Fall, was ich gesagt habe, dass 80% der Leute so handeln würden, würde uns auch mal interessieren, ja, Was ihr dazu sagt. Würdet ihr so reagieren? Würdet ihr helfen? Seid ihr eher eine Person, ne? Und da auch, seid ehrlich, wir sind unter uns, schreibt, wie ihr euch da fühlt, sagt gerne, wie würdet ihr da handeln und habt ihr da noch generell andere Gedanken dazu?
Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Fall, bei dem man mit dem Gedanken enden kann, dass man die Leute vielleicht auch nicht zu vorschnell verurteilen sollte, also nicht zu schnell judgen, weil ich glaube, man fällt da schnell rein in diesen Gedankengang, ne, was ich ja gerade meinte mit den Nachbarn, so, ja, warum haben sie nicht und sie hätten doch und so, sondern versetzt euch auch nochmal in die Lage der Menschen und bewertet es dann für euch. Und wenn ihr dann immer noch glaubt, ja, aber sie hätten doch, dann ist es okay. Aber ja, man sollte manchmal öfter verschiedene Perspektiven einnehmen und dann seine Meinung mitteilen. Ich glaube, so können wir den heutigen Fall der Schwarzen Akte beenden und freuen uns schon, wenn wir euch in der nächsten Woche von einem neuen Fall berichten können. Wie immer, jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der JuLab Studios.